Herzlich willkommen zur Business Liga, der Podcast für digitale Transformation und Change Management mit Ralf Werner und Volker Rau aus den Sprecherkabinen in Köln und diesmal nicht Essen. Ralf, kannst du ja gleich nochmal sagen, ich glaube Valencia, aber Karl und ich sind in Köln. Und heute begrüßen wir dich, lieber Zuhörer, zu Spieltag 40 mit unserem Gast Karl Anton, freischaffender Consultant, Partner bei der PEM Motion GmbH und ehemaliger Fertigungsleiter bei Ford Europa. Und dem Thema Automotive Manufacturing, mehr soziale als technische Herausforderung. Ja, Karl, von unserer Seite noch mein herzliches Willkommen. Sensationell, dass du hier aufschlägst und noch dir Zeit nehmen kannst vor deinen Aktivitäten. Und ja, sag ein bisschen was über deine Person und deine Funktion, was du so machst, damit unsere Zuhörer schon mal so eine erste Idee von dir haben.
Tja, lieber Volker, lieber Ralf, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, euch mit dieses Gespräch heute mit euch führen zu können. Ja, zu meiner Person. Ich bin seit 2017 freischaffender Berater und Partner der PEM Motion. PEM Motion ist eine Ausgründung der RWTH Aachen und beschäftigt sich im Wesentlichen mit E-Mobilität, also Motoren, Speicher. Street-Scooter ist ein Gewächs, was aus dieser Emotion RWTH Aachen-Geschichte gekommen ist. Bis 2017 habe ich 34 Jahre bei Ford verbracht im Manufacturing-Bereich mit einigen Sidesteps in Logistik, Quality. Ursprünglich war das eigentlich nicht geplant. Ursprünglich wollte ich 2 Jahre da arbeiten, ein großes Automationsprojekt mit aufbauen und dann woanders hingehen. Aber die Angebote waren immer so attraktiv, alle 1,5 bis 2 Jahre, dass ich es nicht sein lassen konnte. Und dann sind dann 34 Jahre daraus geworden.
Ja.
Und wo ich immer noch sehr gerne dran zurückdenke. Aber auch die neue Aufgabe ist eine sehr spannende Aufgabe, als Berater unterwegs zu sein.
Ja, super, Karl. Ich freue mich auch total, dass wir uns heute hier kennenlernen in der Business Liga. Und Volker hat es schon ein bisschen angeteasert. Heute nicht aus Essen, sondern auch nicht aus Valencia. Aber wie hat Andi Möller mal gesagt, ne, Mailand, Madrid, Hauptsache Italien. Ich bin in der Nähe von Cadiz am Atlantik. Wir machen heute quasi so einen Vacation-Podcast. Also ich habe eigentlich Urlaub, aber die Stunde nehme ich mir gerne mit euch beiden, weil das, glaube ich, ein super spannendes Thema ist. Und zurück zu dir, Karl. Ich kann es dir leider nicht erübrigen, aber wir haben ja unsere klassische Einstiegsfrage. Wir sind ja in der Business-Liga. Auf welcher Position würdest du dich denn, wenn du dein eigener Trainer wärst, am ehesten aufstellen, wenn du jetzt eine Mannschaft, Mannschaftssport strukturieren müsstest? Auf welcher Position würdest du da spielen? Gerne beruflich oder privat?
Das Problem ist, ich verstehe ja nicht vom Fußball recht wenig. Meine Jungs sind zwar begeisterte FC-Fans, ich bekomme auch immer Redeverbot, wenn ich was über den FC reden will, so Jojo-Verein, Aufstieg, Abstieg, Aufstieg, Abstieg. Aber ich sag mal, ich würde auf eine andere Ebene gehen, nicht so auf die Ebene, was würdest du als Trainer machen, sondern ich glaube, ich gehöre eher zu den Leuten, wo die Trainer dann so 3, 4 Spiele vor Saisonende gerufen werden, um dann entweder einen Abstieg zu verhindern oder einen Aufstieg zu garantieren, weil es irgendwo klemmt und nicht weitergeht. Aber ich sag mal, da liegt so eher sowohl meine Vergangenheit drin, als auch meine heutige Stärke, solche Sachen zu machen, dann kurzfristig mit dem Team, was da ist, zu arbeiten.
Ja, das hat man, glaube ich, noch nicht, Volker, ne? Aber das passt natürlich zum FC. Ich glaube, da war doch am Ende auch jetzt der Friedhelm wieder mal am Start, ne? Und hat das gerettet. Genau. Also mal gucken, am Ende des Podcasts können wir mal gucken, wie viel Ähnlichkeit du mit Friedhelm Funkel hast. Aber du hast ja eben ein super, super Entree gegeben, auch zu unserem Titel. Die 34 Jahre, das ist eine lange Zeit, ne? Und da hat sich sicherlich eine Menge getan. Und wir reden ja hier einerseits über Technologie, aber auch über das Thema Change Management und wie das im Sozialen miteinander geht. Was sind denn also vielleicht so dann die Highlights, die du da erfahren hast? Vielleicht kannst du uns da mal so ein bisschen durchführen. Nicht durch die ganzen 34 Jahre, aber sag mal, was dir so als Highlight einfällt.
Hätte ich gerne gemacht, in 2-stündigen Podcast durchzugehen. Manufacturing hat ja insgesamt eine sehr steile Entwicklung genommen, auch Deutschland konkurrenzfähig zu halten. Die ganzen Automationsschritte, die gelaufen sind in der Vergangenheit, Roboterisierung am Anfang, dann Automation weiter, dann in den letzten Jahren so Experimente mit kollaborierenden Robotern, mit Cobots, heute sehr stark das Thema kandidiert ist, wo auch ganz andere Diskussionskulturen dann sich entwickeln, als das früher war. Also ich will jetzt hier nicht alte Geschichten aufwärmen, aber in den Produktionsbereichen herrschte früher so manchmal das Recht des Stärkeren oder der, der die lauteste Stimme hat, hatte Recht. Aber dem ist ja nicht so, wie wir wissen, sondern man kann Fakten machen. Man kann auch faktenbasiert Entscheidungen treffen, die einfach nur Powerplay spielen. Das funktioniert einfach nicht mehr. Und es wird den Menschen auch nicht gerecht, mit denen man baut.
Und wenn ich jetzt mal so an unsere alte Zeit anknüpfe, also die Zuhörer wissen das natürlich nicht wirklich. Wir haben ja zusammengearbeitet, beziehungsweise ich bin 2000 dann, als ich nach Köln gekommen bin von Hamburg, war ich in der Fiesta Endmontage Inhouse Consultant in dieser großen Halle mit so vielen Leuten und so vielen Nationalitäten. Da hat mich zum Beispiel sehr beeindruckt, was wir da auch an kontinuierlichen Verbesserungsprozessen aufgebaut haben, beziehungsweise ich dann mit begleitet habe oder unterstützt habe. Kannst du da noch mal ein bisschen was zu sagen? Weil das war ja wirklich auch das Thema, eben gute Techniker gab es viele, aber diese Kommunikation über, ich glaube, damals 2000 Leute vielleicht über die drei Schichten hinweg, wie ihr das gemanagt und aufgesetzt habt.
Ja, vielleicht sollte ich noch etwas deine Rolle präzisieren. Wir haben damals die Überlegung gehabt, Autosbauer oder als Techniker. Und wenn man es sich genau überlegt, ist die Produktion ja nicht unbedingt ein technisches Problem. Hört sich vielleicht verrückt an, aber ist tatsächlich so, weil das Auto wird von den Designern entworfen, von den Entwicklungsingenieuren gebaut, von den Prozessingenieuren, wie die Prozesse festgelegt. Von den Anlagenbauern werden die Anlagen konzipiert, die Anlagen werden aufgebaut, werden in Betrieb genommen und dann steht das da. Und das Problem für den Produktioner ist nur, in Anführungszeichen, mit seinen Leuten die Teile, die vorgegeben sind, in dem Prozess, der vorgegeben ist, auf den Anlagen, die ihm hingestellt worden sind, zu bauen. Und dann müsst ihr euch vorstellen, sie haben ungefähr, sagen wir mal, 1000 Leute, die hintereinander stehen und etwa 2000 Teile zusammenbauen müssen. Und hinterher soll ein Auto rauskommen, das funktioniert. Das ist nicht nur ein technisches Problem, um darauf zurückzukommen, sondern auch ein Kommunikationsproblem. Und 2000, als wir uns kennengelernt haben, hatten wir insgesamt, ich sag mal, 4 von deiner Sorte. Also 4 Leute, die aus dem Bereich Kommunikation, Pädagogik, Psychologie kamen, um uns Techniker zu unterstützen, damit wir besser kommunizieren, was wir brauchen, sowohl als Kompetenz als auch an Disziplin oder auch an Motivation, um sicherzustellen, dass immer was Vernünftiges rauskommt. Der nächste Schritt, und das war schon fast die Kür, war dann dieser ständige Verbesserungsprozess oder Kasernenprozess, wie er vielfach genannt wird, wo dann die Leute aufgefordert werden, die Dinge, die sie täglich machen, die sie sehen und wo sie Defizite sehen, zu verbessern, dazu zu hören, dazu diskutieren, eine gleiche Meinung über alle drei Schichten hinzubekommen, weil kann ja nicht jeder machen, was er will, aber über drei Schichten, wenn das abgesprochen ist, kann man natürlich alles machen. Das waren so die Anfänge dessen und das hat sich an die Fortschritte gesetzt. Und auch heute ist das nur ein Erfolgsfaktor, dass man mit den Leuten klärt, was man machen muss. Natürlich eine klare Erwartungshaltung kommuniziert, aber auch offen ist für Dinge, die da kommen müssen.
Aber Karl, das ist eine ganz spannende Ausführung von dir gerade. Aber das sind ja 2 Jahrzehnte, über die wir fast reden. Wie hat sich das denn in dieser Zeit verändert? Also wir reden jetzt heute noch mehr als vielleicht vor 10 Jahren über demografischen Wandel, auch über die Art, wie neue, junge Mitarbeiter arbeiten. Wie hat sich das denn da bei dir, wie hast du das wahrgenommen? Hat sich das dann auch verändert oder war das sehr homogen und ihr habt dann gelernt, wie ihr miteinander kommuniziert? Aber ich könnte mir auch vorstellen, durch Automatisierung ist ja beispielsweise die Gruppen vielleicht auch kleiner geworden. Wie hat sich das im Zeitablauf verändert?
Also durch Automatisierung sind die Teams natürlich kleiner geworden. Und was dazu gekommen ist, die technische Kompetenz, die man heute braucht, um seinen Job zu machen, ist anspruchsvoller geworden. Also man muss heute mehr wissen, mehr machen. Man kann nicht mehr nur so aus dem Bauch heraus agieren. Man muss tatsächlich nachdenken und überlegen, was man tut. Das ist auch gut so, ne? Weil das Wort des Experten wiegt dann schon mehr als nur eine Meinung, die aus dem Bauch rauskommt. Man kann das so eigentlich nicht verallgemeinern. Ich habe ja in fast allen europäischen Werken gearbeitet. Ich will mal so einen Vergleich zwischen drei Werken machen. In dem einen Werk bin ich vor 2000 gewesen, dann haben wir Prozesse. Wenn es irgendwo ein Problem gab, haben wir uns zusammengesetzt mit den Leuten, haben das besprochen, haben eine Lösung gefunden. Die Lösung wurde eingesetzt. Und als ich ein paar Jahre später wieder in das Werk gekommen bin, waren die Prozesse immer noch da. Hochdiszipliniert, war einfach super. In einem anderen Werk, ähnliche Situation, da ist ein Problem, sprichst mit den Leuten, es gibt eine Lösung, gehst am nächsten Tag dahin, verifizierst, läuft der neue Prozess, läuft der nächste, ist nichts passiert. Ja, warum ist denn nichts passiert? Ja, wir haben den nicht gefragt. Okay, neue Verabredung, dann machen wir so, gehst am nächsten Tag, sind wieder nichts passiert. Ja, warum ist denn nichts passiert? Ja, wir haben den noch nicht gefragt. Dritten Werk, gleiche Situation, da ist ein Thema, sprichst mit den Leuten, was machen wir? Das machen wir. Wie ist am nächsten Tag dahin? Das ist der Prozess ein ganz anderer. Ja, warum habt ihr das denn geändert? Ja, wenn Chef, wir hatten eine bessere Idee. Und so diese Unterschiede gibt's. Ne? Es gibt Leute, die sehr diszipliniert arbeiten. Es gibt Leute, die überhaupt nichts, keinerlei Verantwortung nicht zu übernehmen wollen, immer noch mal einfragen. Und dann gibt's die Chaoten, die sagen, wenn ich eine bessere Idee habe, was stört's, was der Chef dazu sagt. Wir werden ihm für morgen erklären, dass es besser ist. Und welches Werk jetzt erfolgreicher ist als das andere, kannst du jetzt dir selber aussuchen. Aber das sind so typische Verhaltensmuster, die du in den Werken hast.
Und ist das regional unterschiedlich oder wirklich so kulturell auch verankert?
Ja, alles innerhalb Europa, aber kulturell verankert.
Ah.
Ich möchte jetzt keinen Namen nennen.
Nein.
Und hast du in deiner beratenden Funktion jetzt auch so Kunden, die halt mit so irgendwie jüngeren Generationen oder Arbeitnehmermarkt da so ein bisschen Herausforderungen haben? Wenn ja, wie erlebst du das? Oder hast du da Tipps und Hinweise, die vielleicht unsere Hörer hier mitnehmen könnten?
Eines in dem Bereich, in dem ich arbeite, ist die ganze Schelte auf die jüngere Generation nicht gerechtfertigt. Also die jüngeren Leute, für mich sind ja ganz viele Leute jüngere Leute, aber die sind eigentlich alle motiviert bis unter die Haarspitzen, weil sie die Dinge tun, die sie tun möchten. Alle reden davon, China arbeitet 70 Stunden, alle hochmotiviert und so. Das machen diese Leute auch. Und wenn sie sagen, das ist die zukünftige Klasse der Leistungsträger, dann sage ich, da mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Ob das gesamtgesellschaftlich eine Akzeptanz findet, ob das gewünscht ist oder nicht gewünscht, ist eine ganz andere Sache. Aber auch dieses Thema Work-Life-Balance sehe ich persönlich etwas anders. Für mich ist und war es immer Work-Life-Integration. So wie die Ralf das jetzt macht. Der macht Urlaub und macht einen Podcast. Das muss einfach möglich sein, ohne dass es einen belastet. Ohne dass man sagt, boah, ich habe jetzt Urlaub. Geht nicht und hin und her. Also dieses Thema Work-Life-Balance bzw. Work-Life-Integration ist nicht unbedingt eine Frage des Alters, sondern es ist eher eine Frage der Einstellung.
Das sehe ich übrigens ganz genauso, Karl. Ich stelle mir das nur gerade schwierig vor, wenn ich jetzt nochmal zum Job bei Ford zurückgehe. Wir haben das bei uns auch. Wir haben Schichtplätze im Dispatching, also wir müssen das Netz steuern, 24/7. Ne? Und jetzt bei mir zum Beispiel, ich bin hochgradig flexibel, ich kann von überall arbeiten und bin auch Purpose gesteuert, ne? Wie das ja auch bei der neuen Generation häufig so angesprochen wird, dass man also den Sinn in seiner Arbeit sehen muss und dann eben auch motiviert ist. Und ich stelle mir das halt nur so schwierig vor, wenn ich jetzt im Schichtdienst arbeite, dann muss ich ja vor Ort sein und muss eben da auch mein Mann oder meine Frau stehen. Da ist halt die Work-Life-Integration, glaube ich, nochmal eine ganz andere Herausforderung. Wie hast du das denn so in deiner Rolle wahrgenommen, auch als Verantwortlicher für solche Mitarbeitende?
Ja, was das Zeitliche angeht, hast du natürlich recht. Schichtarbeit ist Schichtarbeit. Aber wir haben zum Beispiel in der Fertigung die Regel gehabt, dass erste Schicht, zweite Schicht, die Ablösezeit nicht ein bestimmter Zeitpunkt ist, 3:15 oder 6:45 morgens, was die offizielle Schichtzeit ist, sondern wir haben akzeptiert, dass die Leute in so einem Fenster von 20 Minuten, eine halbe Stunde ihre Schicht gewechselt haben. Das heißt, sehr individuell. Wir haben auch an die Verantwortung der Leute appellieren. Die haben das einfach so gemacht. Das funktionierte. Das Band hat nie stillgestanden. Die Leute haben gewechselt von der einen Schicht in die andere Schicht. Dann ist der eine mal 20 Minuten früher, der andere mal 20 Minuten später gegangen. Diese Möglichkeit, den Leuten zu eröffnen, da wo es geht, das kann man machen. Ja, der kann nicht, wie wir, aus dem Urlaub an einem Podcast teilnehmen oder an der Besprechung teilnehmen. Aber innerhalb dessen, was er macht, innerhalb der Zeit, innerhalb der Möglichkeiten, kann man doch einiges anbieten. Das gilt sowohl für Arbeitsorganisation als auch für Arbeitsinhalte.
Ich habe das, gestern war ich bei einem Turnier und da habe ich auch mit jemandem gesprochen aus dem Handelskonzern und der erzählte so Ähnliches, dass er da gab es nicht so viele Möglichkeiten oder begrenzte Möglichkeiten, Flexibilität, ja, also sehr flexibel das selbst machen zu können, aber es gab in den Rahmenbedingungen schon die Möglichkeiten, das zu machen. Und die Mitarbeiter dieser Person, die waren total happy, dass sie als Führungskraft das so eingesteuert hat, dass das geht, dass sie sich auch vor die Leute gestellt hat, wenn mal Wind von vorne kam, damit die in Ruhe arbeiten konnten und dann ihr dem nachgehen konnten, was ihnen Spaß gemacht hat. Und dann haben die da auch super Ergebnisse geliefert. Ne? Das läuft natürlich nicht immer so, das wäre die schönste aller Welten, wenn das immer so laufen würde. Aber das fällt mir auch nochmal dazu ein. Sag nochmal so zu dem Thema miteinander auch unterschiedliche Sprachkulturen. Also das fand ich wirklich damals in der Endmontage so klasse, dass da durch die Visualisierung, vielleicht, oder es wäre schön, wenn du da nochmal so ein paar Sätze zu sagen könntest, wie auch die Idee war oder wie ihr es gemacht habt, dass man das einsehen konnte, zumindest wenn man wollte, dass da Orientierung war.
Man ist weggegangen von dem sogenannten Geheimwissen. Ein paar Eingeweihte wussten Bescheid, die anderen nicht. Wir haben das umgestellt auf große Tafeln draufgeschrieben, was passiert ist. So viele Leute waren da, so viele Autos gebaut, so viele Schwerpunkte haben wir gehabt. Wir haben sogar große digitale Screens über den Linien gehabt, wo die Information zur Verfügung war. Wie viel ist in den Puffer drin, vor der Linie, hinter der Linie? Das ist nicht, um Leute zu disziplinieren, sondern um Leute Entscheidungsspielraum zu geben. Halte ich jetzt die Linie an für 2 Minuten, um das zu reparieren oder nicht? Genauso die Schwerpunkte. Was ist schiefgelaufen? Was ist in der Reparatur angebracht? Wurde angezeigt. Auch wiederum nicht, um jemanden zu starten, was er uns falsch gemacht, sondern damit jemand weiß, wo setze ich meine Prioritäten. Aber heute sind wir natürlich einen Schritt weiter. Heute gibt es einige Betriebe, da ist das alles übergesetzt. Das heißt, der Teamchat macht die junge Generation sowieso. Das heißt, sie hauen jeden Vorfall, der irgendwo eine kleine Abweichung bedeutet, kommt in den Teamchat rein. Das wird gesammelt und zum Schluss wird eine KI drüber gesetzt und es kommt ein Meisterbericht, ein Schichtbericht dabei raus. Was der Meister das jetzt immer mühsam und auch oft unwillig da verlangt in so ein Fischbuch reingeschrieben hat, was dann wiederum nur einen begrenzten Kreis zur Verfügung stellt, wird heute alles in Teams reingehauen. Wie gesagt, die KI drüber, eine Zusammenfassung, die Pareto ist für jeden ersichtlich. Das sind große Unterschiede in der Art der Kommunikation. Und auch, soll ich sagen, auch wie wertvoll die Kommunikation, wie wertvoll die Information ist. Die hat ja eine ganz andere Substanz, als nur gefühlsmäßig so ein paar Sachen reinzuschreiben.
Macht ihr das dann auch jetzt mal so gesponnen multilingual schon, weil Volker ja gerade ansprach, die unterschiedlichen Nationen, kann ich mir gut vorstellen, in so einem Werk, da ist ja durchaus Multikulti. Wird das dann auch schon für jeden in der richtigen Sprache angeboten, direkt übersetzt von der KI? Oder?
Wäre möglich, aber kenne ich nicht.
Ah, okay.
Ich bin auch eigentlich eher ein Freund einer gemeinsamen Sprache innerhalb eines Teams, weil du grenzt sonst Leute aus. Also wir haben das gehabt, dass in bestimmten Bereichen, wo eine Nationalität überwiegt hat, dann in der anderen Sprache kommuniziert wurde, aber
Was ist eure Sprache da gewesen? Deutsch oder Deutsch? Okay. Und nochmal ein Punkt, weil du das gerade ansprachst, weil ich es spannend finde, weil das bei uns gerade auch Thema ist mit der KI. Diese Zusammenfassung auch mit der KI, das ist ja dann vor allen Dingen Prozessoptimierung, Arbeitserleichterung, Zeitersparnis. Jetzt hattest du vorhin ganz zu Beginn mal angesprochen, dass ihr ja auch Experten seid und dass man mehr auf die Experten dann auf das Wissen hören soll und dass sich das in der Zeit auch weiterentwickelt hat. Die Wichtigkeit des Experten ist gestiegen. Jetzt gibt's ja mit KI auch die Möglichkeit, dass eine KI ein gewisses Expertenwissen übernimmt und auch eine Entscheidungsempfehlung oder vielleicht sogar eine eigene Entscheidung treffen kann. Ist das da auch schon zum Tragen gekommen, dass man quasi KI-unterstützte Entscheidungsempfehlungen nimmt? Also jetzt nicht nur für die Prozessvereinfachung wie bei den Berichten erstellen, sondern eher dem Experten ABC zu sagen, hör mal zu, ich würde jetzt eher das Band anhalten oder weiterlaufen lassen oder irgendeine andere Entscheidung treffen.
Ja, habe ich nicht gesehen, aber ist denkbar, wenn du zum Beispiel ein komplettes System nimmst, ne, so vom Karosseriebau hinten, bis das Auto fertig runterläuft, da stecken 2000 Autos in so einem System dran, ungefähr. So, und dann hast du natürlich Puffer dazwischen, du hast einzelne Betriebsabschnitte, die voneinander entkoppelt sind, weil wenn du die reine Perlenkette hast, hast du ja ein Problem, dass du irgendwo eine Perlenkette hast, führt ja zu einem Produktionsproblem. Und da kann man schon sagen, das System verhält sich so und so. Also wir haben in den Vorfahrtszeit haben wir mal so Versuche gemacht, wir haben das dann ein bisschen Star Wars genannt, was wir da machen wollen, um solche Projektionen und Vorhersagen zu machen. Das geht tatsächlich und ist eine gute Hilfe. Weil du musst dir vorstellen, wenn die Produktion irgendwo steht, dann ist der Stresslevel derjenigen, die was entscheiden müssen, entsprechend hoch. Und wenn die dann noch lange irgendwelche KI-Berichte analysieren müssten, würde ihnen das nicht helfen. Das heißt, du musst eine komplexe Situation so analysieren, dass sie einfach zu verstehen ist und dann kannst du noch eine Empfehlung geben. Aber irgendwo ist das schon noch der Mensch dahinter, der dieser Empfehlung folgt oder ein anderer. Oder auch andere Gründe hat, andere Dinge zu machen, weil die KI weiß ja nicht alles. Dass die KI nicht unbefehlbar ist, weißt du ja auch. Du hast bestimmt schon mal die gleiche Frage verschiedenen KI-Systemen gestellt. Ah. Du weißt, was da rauskommt.
Naja,
nicht immer die gleiche Antwort.
Ja, ja.
Aber was ich halt, also total häufig auch im Hier und Jetzt und auch in den letzten Jahren erlebt habe und was mich halt so häufig so an diese Prozesse damals in der First Endmontage erinnern lässt, ist das Thema Orientierung geben. Also sich hinzusetzen und zu sagen, wenn es jetzt darum geht, um Strategieentwicklung aufzusetzen und die Strategie umzusetzen, das zu tracken und zu monitoren und dadurch Entscheidungshilfen zu geben. Das häufig genug, ich denke mal, das ist so was dann typisch menschlich ist, so die Herausforderung einerseits ist, das Management Board einfach da jetzt in so einen Workshop reinzusetzen, zu sagen, so, das wird jetzt gemacht. Ihr überlegt euch, was sind die 4 Prios bis nächste Jahr, die Durchbruchsziele. Und dann wird überlegt, was sind denn die wichtigsten Maßnahmen, um die umzusetzen. So, Feierabend. Ne? Dann ist da ein bisschen Gemurmel, bisschen Gemurre, bis sich dann die Gruppe zusammensetzt. So, das ist das eine. Und das andere ist das, was ich dann eben ganz häufig mit meinem Kunden mache, oder die haben es selber, ist das auf Online-Whiteboards zu ziehen, was damals in der Endmontage eben auf DIN A3 oder DIN A0 ausdrucken an der Pinnwand hing. Und das ist immer, also häufig genug, so ein Game-Changer für einige Kunden, die sagen, ja, ist super, ne? Jetzt können wir das ja sehen, wir arbeiten dezentral, wir haben unsere Standorte, aber wir loggen uns ein auf dem Board und planen das einfach durch und haben da Orientierung und können dann besser in Austausch gehen, was denn jetzt anstünde. Das erlebe ich da ganz häufig, deswegen da nochmal der Ausflug in die Geschichte rein. Und das finde ich dann auch immer wieder so schön, dass so ein einfaches Tool ja eigentlich dann so einen großen Hebel hat. Sag mal, ich habe noch eine Frage zu dem Thema E-Mobility. Das hast du ja, wenn ich das richtig verstanden hast, auch mit deinen, mit der Permotion da auch eingesteuert oder davor auch noch oder begleitet ihr. Wie hast du denn das so im Sinne des Change-Prozesses erlebt mit eurem Projekt, mit vielleicht mit so Stakeholdern wie der Politik oder mit Zulieferern, rückblickend, aber vielleicht auch aktuell, was hat da so gut geklappt? Was waren vielleicht Stolpersteine auch bei diesem Prozess?
Darf ich noch mal kurz einen zurückgehen auf den ersten Teil deiner Frage? Du sagst, es ist Management, macht dann irgendwie die Sachen aus Boards und dann sind es die vier Punkte und dann sind es. Aber eigentlich ist dieses Richtung geben, diese Guideline, muss ja anders funktionieren. Die muss ja kundenorientiert sein. Beim Fiesta war das einfach. Wir konnten unseren Leuten erklären, dass so ein Auto eigentlich die zweitgrößte Investition eines Menschen in seinem Leben ist. Die größte ist ein Haus oder eine Wohnung zu kaufen. Und da kommt das Auto. Das kostet 20, 30, 40.000 Euro, je nachdem, was der Kunde kaufen kann. Und dafür erwartet er natürlich was. Und jetzt hast du die große Diskrepanz zwischen, da purzelt alle 30 Sekunden ein Auto von der Linie runter und da macht jemand eine Entscheidung, die größte zweitgrößte Investition in seinem Leben ist, 40.000 Euro für ein Auto zu bezahlen und das übereinander zu bekommen. Und die Motivation, die Prozesse zu verbessern, stabil zu sein, diszipliniert zu arbeiten und, muss ja irgendwo herkommen. Und dieses Bewusstsein, was bedeutet es für den Kunden, und jeder hat schon mal ein Auto gekauft, was bedeutet es für den Kunden, wenn er eine Zitrone oder sowas bekommt, das ist schon wesentlich dafür, wie gearbeitet wird, wie die Leute miteinander umgehen, wie die kommunizieren und was zum Schluss dabei rauskommt. Dann ein anderes Thema, E-Mobilität. Die große Frage, ne? Du hast eine Transition, die funktioniert. Alle wissen, dass es weniger Arbeit ist, ein Elektroauto zu bauen, als ein Verbrennerauto zu bauen. Also der Motor ist schnell gebaut. Ein Verbrennermotor ist eine Wissenschaft. Ein Elektromotor ist doch auch eine Wissenschaft, aber die sich einfach herzustellen. Jeder fürchtet sich ein bisschen davor. Das hilft ja nicht, sich davor zu fürchten. Man muss ja gucken, was ist es, was kann ich machen, wie kann ich es umsetzen? Ist es wirklich so ein großes Problem oder ist es einfach nur ein logischer Schritt?
Und was habt ihr dann oder gemacht, vielleicht in deinen Beratungsmandaten, wenn du da die Kunden hattest oder ihr für euch?
Du kannst einmal auf strategischer Ebene gucken, was kannst du machen? Du kannst aber auch die praktische Ebene runtergehen. Wir hatten einen Kunden, der hat sehr viele Kunststoffteile gemacht für Luftansaugung und. So, wenn es keine Verbrenner mehr gibt, dann brauchen wir die Teile nicht mehr. Aber auf der anderen Seite, im neuen Auto muss ich eine Batterie haben, ich muss Spritstütze und Cover für Motor und Elektroteile haben, sind ja auch wieder Kunststoffteile. So, warum kann ich mir nicht überlegen, wenn ich die Teile nicht mehr brauche oder da der Verbrauch runtergeht, welche anderen Teile kann ich mit meiner Technologie, die ich habe, dann herstellen, um die Lücken wieder zu füllen? Das war so, ist so eine ganz konkrete Beratung. Was passiert mit E-Mobilität? Welche Jobs fallen weg? Welche Prozesse fallen weg? Welche Teile fallen weg? Und was kann der Ersatz dafür sein? Und das ist sehr stark kundenorientiert.
Und meinst du, wenn du jetzt auf deine Kunden schaust, du hast ja gerade das Wort Transition gebraucht, wo sind wir da? Sind einige schon durch oder haben einige noch gar nicht angefangen oder sind mittendrin? Weil du hast ja gerade auch so ein bisschen indirekt gesagt, also es war ja eigentlich der Verbrenner und alles, was da drumherum war, war ja so auch eine gewisse Leidenschaft mit verbunden. Das hat man jahrelang gemacht, da hat man sich wohlgefühlt, das konnte man. Oder kann man auch heute noch? Und dann kommt auf einmal so eine profane andere Technologie, die die alte ablöst. Eigentlich hat man da keine Lust zu, weiß aber, dass man es machen muss. Ne? Wie würdest du das einschätzen, wenn du so in dein Netzwerk schaust, in deine Kundschaft oder mit anderen Partnern redest? Wo sind wir da in dieser Transition?
Ich kann dir die wenig hilfreiche Antwort geben, sowohl als auch.
Das habe ich mir gedacht.
Manche sind da, manche sind da. Ja. Aber du hast eigentlich darüber so ein paar andere Überlegungen. Es gibt Leute, die sagen, Automobile haben sich immer über Performance definiert. Über Motor, über Leistung, Beschleunigung, Bremsverhalten und so weiter. Denn mit Beginn der E-Mobilität gab es Leute, die sagen, ja, der Motor wird zur Commodity verkommen. Wir bauen Motoren für alle, die kaufen die alle bei uns und fertig. Und ich teile diese Ansicht eigentlich nicht, dass auch in Zukunft Automobilhersteller sich über Sachen wie Performance mit Motor und Batterie und Elektronik, die dahinter steckt, definieren. Die Definition ist etwas anders, aber dass man versucht, sich zu unterscheiden von der Konkurrenz, wird ja dadurch nicht wegfallen. Connectivity kommt rein, dann sind Fahrerassistenzsysteme kommen rein und, und. Aber man wird sich auch im Rahmen der E-Mobilität unterscheiden wollen von seinen Mitbewerbern.
Und ist das, wenn man heute dann, wäre jetzt so meine Vermutung, auch nochmal globaler vielleicht seine Ressourcen aufbaut, nutzt, ist das dann auch wieder zurückkommend auf den Titel wieder auch eine kulturelle Frage, um die Leute dann gut zusammenzubringen, die an E-Mobility oder neuen Technologien arbeiten müssen?
Ja, natürlich. Ich meine, in anderen Kulturen wird anders verhandelt, wird anders gesprochen, gibt es andere Möglichkeiten. Ja, klar. Es wird die Herausforderung, miteinander zu kommunizieren und erfolgreich miteinander zu kommunizieren, wird nicht geringer. Die wird eher größer werden. Ich meine, allein das Beispiel, ich habe ja lange in diesem deutsch-amerikanischen Unternehmen gearbeitet. Vielleicht so ein kleiner Gag am Rande, ne? So. Es gibt immer Targets, dann Stretch-Targets und Super-Stretch-Targets. Und ich sage jetzt mal lapidar, wenn die eine Partei dann so 70% dessen, was sie proklamiert hat, erreicht hat, dann feiern die raus mit Partys. Und der andere, wenn er dann 98,7% dessen erreicht hat, was er vorher proklamiert hat, denkt an Selbstmord. Und das sind halt große Unterschiede in der Kultur.
Die Perfektionisten, ne?
Ich muss ja gerade auch nochmal, ich weiß gar nicht, ob es so ganz passt, aber auf jeden Fall hatten wir bei QVC, das war mein Job danach fort, QVC Teleshopping, da hatten wir auch einen Prozess aufgesetzt und das Ganze hieß Zielfindungskonferenzen übers ganze Unternehmen. Fand ich, hat auch wirklich ganz gut funktioniert, indem wir erstmal gesagt haben, okay, was glauben die Mitarbeiter, ihrem Teamleiter mitgeben zu können, wo es hakt. Ne? Dann hat der Teamleiter das hochgegeben, an Bereichsleiter, Abteilungsleiter, bla bla bla, bis es dann die Direktoren der einzelnen Bereiche, Callcenter, Distribution und so weiter, sich in einem Workshop dann eingeschlossen haben und die Ziele verhandelt haben, damit die alle aus einem möglichst, ne, was dann auch ganz gut funktioniert hat, möglichst mit einem Wort zu sprechen, damit dann, wenn die Ziele wieder runtergebrochen werden, es auf dem mittleren Management als Beispiel keine Zielkonflikte gibt und sowas optimalerweise nicht läuft, dass der eine sagt, super, ich habe mein Ziel durchgeboxt und der andere irgendwie in der Zielerreichung dann aber ganz unten lag. Also es gab natürlich nicht immer super, ist ja klar, überall, wo Menschen dann zusammenarbeiten, aber das hatte da ganz ganz gut funktioniert. Steht dann auch vielleicht auch nochmal ein anderer Druck durch die Schnelligkeit, wie die Wirtschaft heute tickt, wie vielleicht digital alles möglich ist? Ist das ein Einfluss? Faktor, dass das noch mehr Entscheider jetzt so in der Autoproduktion unter Stress setzt?
Man kann wesentlich mehr voneinander lernen. Und Schuld darin ist auch Corona. Also wenn ich meine eigene Arbeit sehe, bin früher sehr viel unterwegs gewesen. Mit Corona ist dann sehr viel in die Konferenzen übergegangen. Und das hat sich eigentlich fortgesetzt und heute ist noch sehr viel in Videokonferenzen, weil man vorher so nur Face-to-Face gemacht hat. Und durch diese Konferenzen, die problemlos aufzusetzen sind, hast du natürlich viel mehr Möglichkeiten zu lernen, zu gucken, was macht der andere, wie passt das zu dem, was man selber macht, was müsste man selber eventuell ändern, um erfolgreicher zu sein. Also da hat sich schon sehr viel getan in der Kommunikation. Allein durch die technischen Kommunikationsmöglichkeiten.
Ja, und meinst du das dann oder erlebst du das so, dass das ist ja hilfreich, die Kommunikation, Videokonferenzen und, aber dass das auch dann eine Entlastung ausreichend bringt oder wird es dadurch dichter? Ne? Ich habe zum Beispiel auch Kunden, die sagen, boah, ne, also super, dass es jetzt Videokonferenzen und so weiter gibt, aber ich sitze nur noch vom Bildschirm und habe einen Termin nach dem anderen, sitze da, guck auf den Bildschirm, geh weniger rum, ne, in die Bereiche, also lauf einfach auch mal ein paar Schritte und mach vielleicht gleich das Meeting einfach face-to-face. Die sagen, ne, das ist schon jetzt auch anstrengender geworden, also es klaut einmal irgendwo gefühlt auch den Entscheidern Zeit dann haben sie auch Druck, das, was alles dann auch noch aufgepoppt ist, in der Zwischenzeit zu verarbeiten, weil das auch noch verlangt wird.
Das ist ja nur zusätzlich, weil ich ja Möglichkeit habe. Ich muss mich ja davon nicht versklaven lassen. Niemand hält mich davon ab, in eine Fabrik zu gehen und dann mit Leuten zu reden oder
ich glaube,
anzuschauen.
Fabrik ist das schon auch spezieller oder auch verbindlicher, weil die Leute ja da auch im Schichtdienst da sind und arbeiten. Ich nehme das tatsächlich anders auch wahr im Büroalltag. Du kannst natürlich in die Firma gehen, aber wenn du dann der Einzige bist, der da ist, weil alle anderen im Homeoffice sind, dann ist das ein Problem. Ne? Also das musst du halt schon so ein bisschen organisieren, managen. Aber ich glaube, die Erkenntnis ist trotzdem da, dass man da mit Corona eine ganze Menge Dinge erprobt und die sich auch bewertet haben oder bewährt haben, aber auf der anderen Seite auch viele wieder den persönlichen Kontakt haben wollen. Ne?
Ja, den persönlichen Kontakt wollen viele wieder haben. Und nochmal vorkommt zu diesem Thema, eine Konferenz nach der anderen. Auch hier gilt, was in normalen Meetings gilt, wenn ich nichts dazu beizutragen habe, wenn ich keinen Auftrag mitnehme und keinen Kommentar abgeben muss, warum soll ich denn da hingehen? Ja, warum soll ich mich zuschalten?
Aber das ist wieder eine Disziplin.
Das ist eine Regel, die für alle Meetings gilt.
Ja, ja, Disziplinfrage und auch eine Einstellungsfrage. Es gibt ja auch Menschen, die meinen, die sind so wichtig, die müssen überall dabei sein.
Okay, aber das ist ein anderes Thema, ne? Das ist ein anderes Problem. Das
hat absolut, nichts. Absolut. Videokonferenz. Karl, vielleicht, wir sind schon in der Nachspielzeit. Ich gucke gerade mal auf unsere Uhr. Aber nochmal eine Abschlussfrage nach vorne. Wir haben ja über soziale Herausforderungen im Automotive-Bereich gesprochen und du hast auch echt schon viel gestreift. Und wenn du jetzt mal weiter 3-5 Jahre nach vorne guckst, wo siehst du denn da die Herausforderungen jetzt auch mit Technologie, mit vielleicht auch politischen Dingen, die wir gerade erleben? Was würdest du da denken? Wo geht die Reise hin?
Die Reise wird sicherlich in Richtung mehr Produktivität gehen. Und du hast tatsächlich die Schere zwischen Arbeitszeiten, also die Anzahl der Stunden, die in Deutschland gearbeitet wird, ist schon niedrig. Das wissen wir alle. Und das kann man nur über Kompensation kompensieren, indem man effizienter wird. Da kommt natürlich das böse Wort der Arbeitsverdichtung, aber ich kann nicht alles haben. Hm. Das wird sich jetzt entscheiden, will man etwas mehr in die Richtung oder die Richtung. Ich denke, wenn wir klug die technischen Möglichkeiten nutzen, dann kann man tatsächlich wettbewerbsfähig bleiben, obwohl man relativ wenig Stunden arbeitet. Und dann haben wir natürlich noch so ein anderes generelles gesellschaftliches Problem. Das ist das Thema, Verantwortung zu übernehmen, sowohl für eine Gruppe als auch für sich selbst und nicht immer nach der alles regelnden Firma oder nach dem alles regelnden Staat zu rufen. Das ist, glaube ich, eine andere Diskussion.
Ja, die können wir dann gerne lieber Karl in der zweiten Halbzeit am der nächsten Spieltage vornehmen. Aber erstmal vielen Dank für deine Ausführungen hier an Spieltag 40, Automotive Manufacturing, mehr soziale als technische Herausforderung. Wir hatten eine ganz spannende halbe Stunde gerade oder sogar ein bisschen mehr. Wir haben angefangen, über Veränderungsprozesse zu reden, wo du ausgeführt hast, dass es durchaus regionale Unterschiede gibt. Wir haben ja jetzt keine Regionen genannt, aber es war spannend, dir zuzuhören, dass da durchaus unterschiedlich gehandelt wird. Und wir haben auch nicht gesagt, was am Ende besser ist. Dann haben wir ganz kurz über Work-Life-Integration, das ist dein Mantra, gesprochen, dass es eben nicht darum geht, das voneinander abzugrenzen, sondern zu integrieren. Und in dem Zuge hast du auch gesagt, dass du dir keine Sorgen über die Motivation der jungen Generation machst und sind dann aber das Thema Kommunikation auch da mal darauf eingegangen, dass ihr heute auch sehr transparent in den verschiedenen Werken agiert, da natürlich auch neueste Technologien nutzt. Aber am Ende wichtig ist, dass man eine Sprache spricht. Und zum Schluss sind wir dann nochmal auf neuere Themen gekommen, das Thema E-Mobilität. Auch hier hast du ausgeführt, dass Performance am Ende das schon noch das Unterscheidungsmerkmal bleibt. Und am Ende sind wir dann nochmal, haben wir nochmal einen Blick in die Zukunft geworfen. Da war dein Statement, dass eben mehr Produktivität und mehr Effizienz erforderlich ist, um die Herausforderungen auch im sozialen Bereich, im Automotive-Sektor zu bewältigen. Man soll Technologie nutzen und am Ende aber auch Verantwortung übernehmen. Und damit, lieber Karl, entlasse ich dich aus Spieltag 40 oder entlassen wir dich aus Spieltag 40. Hat super viel Spaß gemacht mit dir, diese Themen zu besprechen. Und ich hoffe, euch an den liebe Zuhörer hat es auch gefallen und freuen uns, euch beim nächsten Spieltag wiederzusehen. Macht's gut, bis dahin, bleibt sportlich. Ciao.
Das war die Business Liga, der Podcast für digitale Transformation und Change Management.
Bleib am Ball, der nächste Spieltag kommt.